ARD Sounds.
Wie wir ticken.
Euer Psychologie-Podcast.
Wo Fremdgehen beginnt, ist ganz individuell verschieden. Für manche ist es schon der Kuss, für andere ist es nur der Sex. Das ist nicht eindeutig.
Für mich würde das schon beim Küssen anfangen. Wenn das Küssen jetzt, ich sag jetzt mal, wenn das jetzt irgendwie bei einer Party passiert, wo man betrunken ist und es ist eine völlig Fremde, dann ist das für mich Fremdgehen, aber verzeihbar, wenn der Partner danach auch aufrichtig ist.
Die Mehrheit der, auch der jungen Menschen, favorisiert nach wie vor langjährige, langdauernde monogame Beziehungen.
Sich treu sein und monogam zu leben, war jahrhundertelang der Standard einer Paarbeziehung in Deutschland. Doch ebenso lang gibt es den Betrug. Sexuelle Untreue ist universell und kommt in allen Kulturen vor. Das sorgt für vielfältige Konflikte in der Paarbeziehung. Die Gründe für Untreue sind so verschieden wie die Folgen.
Der Seitensprung. Warum wir fremdgehen und was danach kommt. Von Juliane Krebs.
Ich finde, Fremdgehen ist ein absolutes No-Go. Ich bin noch nie fremdgegangen.
Für Mara gehört Treue unbedingt zu einer glücklichen Partnerschaft. Die 33-jährige Krankenschwester ist in einer langjährigen Beziehung immer wieder belogen worden. Der Betrug hat sie tief verletzt.
Also ich bin eine Person, der Vertrauen sehr wichtig ist, gerade aufgrund meiner Vorgeschichte. Deswegen habe ich meinen jetzigen Partner auch ausgewählt, weil ich dem zu 100% vertrauen kann und auch weiß, dass er immer aufrichtig zu mir ist.
Alexander ist eine Generation älter als Mara. Er ist Ende 50. Auch er meint, dass über alles gesprochen werden sollte. Und zwar?
Insbesondere natürlich erotische Vorlieben oder Wünsche oder Entwicklungen, die man während der Partnerschaft durchmacht. Und wenn sich vielleicht Dinge auch ändern innerhalb der Partnerschaft, aufgrund von Alter, aufgrund von Unfall, Erkrankung, was auch immer.
Alexander hat mit seiner damaligen Partnerin abgesprochen, dass er erotische Wünsche, die sie nicht mit ihm teilen will, außerhalb der Beziehung in die Tat umsetzen darf.
Und dann war es für mich auch keine vorsätzliche Untreue, weil ich mit ihr darüber gesprochen habe und gesagt habe, was ich möchte mit ihr. Und sie hat es abgelehnt und mir gleichzeitig gesagt, tu es, wenn es für dich wichtig ist. Und dann habe ich es getan. Ohne darüber zu sprechen. Ich war dann diskret in meiner Umsetzung, weil das eine ihrer Bedingungen war, tatsächlich.
Zwei Beispiele von vielen. Was weiß die Forschung darüber, wie oft Menschen fremdgehen? Klar ist, Männer und übrigens auch Frauen gehen regelmäßig fremd. Ob geplant oder ungeplant, ob nur einmal oder immer wieder. Und das unabhängig von der sexuellen Orientierung oder Identität. Christian Rösler kennt eine interessante Zahl dazu. Der Psychologieprofessor arbeitet in der Paarberatung und lehrt an der Katholischen Hochschule in Freiburg.
Also was man weiß, ist, dass es Außenbeziehungen, wie wir das nennen, in der Fachsprache schon immer gegeben hat. Es gibt auch recht gute Forschung dazu mittlerweile, die zeigt, dass in über 50% auch der zufriedenen, langjährigen, stabilen Beziehungen es Außenbeziehungen gibt.
Naja, bei so einer Zahl von 50%, da würde ich auch schon mal fragen, 50% von was denn überhaupt? 50% der Menschen machen das in ihrem Leben einmal oder in 50% der Partnerschaften ist das mal passiert?
Richard Lempke von der Hochschule Merseburg ist skeptisch, wenn er solche Zahlen hört. Er ist Professor für Methoden der empirischen Sozialforschung und warnt, repräsentative Zahlen gibt es gerade in der Sexualforschung kaum. Dies gilt auch für den Seitensprung. Untreue sei ein Tabuthema in der Gesellschaft und ehrliche Antworten, selbst in Umfragen, nicht unbedingt zu erwarten.
Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben keine verlässlichen Daten darüber, wie häufig Seitensprünge vorkommen.
Wir wollen nicht über langjährige Affären reden, Zweitbeziehungen neben einer Ehe, die oft Jahre andauern. Es soll ums einmalige und kurzzeitige Fremdgehen gehen, eben den Seitensprung. Nur bei den Recherchen zeigte sich, dass die Vorstellung darüber, was als Seitensprung gewertet wird, auseinandergehen. Möglicherweise ist das mit ein Grund für die Probleme der Soziologen, die Häufigkeit des Seitensprungs zu erforschen. Wo genau beginnt er? Bei einer Berührung, einem Kuss, wenn zwei Menschen miteinander schlafen oder bei einem erotischen Chat mit einer KI oder bei Tinder?
Ich mag dich. Du siehst gut aus. Ich kann mir ganz viel mit dir vorstellen.
Also Datingportale wäre für mich jetzt kein Thema, wo ich sagen würde, das ist klassische Untreue. Aber es wäre halt für mich persönlich ein hoher Vertrauensbruch, den ich in der Beziehung hätte. Weil ich erwarte von meinem Partner, dass er mit mir offen über auch seine Vorlieben oder Ähnliches spricht. Und dass ich die Chance habe, es vielleicht zu erfüllen, wenn ich könnte und wollte.
Die Grenzen von Intimität, die sind ganz, ganz unterschiedlich und das ist auch zum Teil kulturell geprägt. Also das ist nicht nur etwas, was wir in unserem kleinen Kosmos der Partnerschaft für uns aushandeln, sondern auch das hat kulturelle Einflüsse.
So gibt es kulturell geprägte Beziehungsauszeiten, wie etwa den Karneval. Manche meinen, dass zu Fastnacht und Fasching die Schuld- und Schamgrenzen für kurze Zeit pausieren dürfen. Die Studienlage ist auch hierzu allerdings nicht eindeutig. Hinzu kämen kulturelle Unterschiede bei der Definition von Sex, weiß Sexualwissenschaftler Richard Lemke. Sex werde beispielsweise in den USA in grundsätzlichen Praktiken anders bewertet als bei uns.
Also es gibt da so Fragen in Befragungsstudien, in denen dann so steht, ich nenne Ihnen im Folgenden einige Dinge, kreuzen Sie doch mal alles an, was für Sie bedeutet, Sex zu haben. Und da können wir sehen, dass beispielsweise in den USA sehr viele Menschen Oralsex nicht ankreuzen. Also das ist einfach eine andere kulturelle Wahrnehmung von dem, wo wir in Deutschland doch eindeutig sagen, naja gut, du hast mit dem Oralsex, das ist doch eindeutig doch auch für mich Sex haben.
Wann und womit beginnt er nun, der Seitensprung? Für uns Deutsche gilt, für 60% beginnt das Fremdgehen beim Küssen. Allgemeiner Konsens besteht darüber, dass eine Person, die in einer Beziehung lebt und mit einer anderen Person schläft, fremdgeht. Das ist das Ergebnis der Studie der Münchner Soziologin Claudia Schmiedeberg Zufriedenheit in der Partnerschaft und Untreue aus dem Jahr 2020. Dafür wurden knapp 14.000 Menschen unterschiedlichen Alters deutschlandweit befragt. Gelegenheiten für einen Seitensprung gibt es überall. Bei der Arbeit und Betriebsfeiern, im Sportstudio, im Club, im Urlaub und beim Kreativworkshop. Wer nicht auf eine günstige Gelegenheit warten möchte, kann ganz gezielt suchen. Dabei wurde die alte Kontaktanzeige:
Verheiratete Frau sucht ihn für Seitensprung. Ich bin ein attraktiver Mann und suche Frau für ein tabuloses Sexabenteuer. Ich erwarte Diskretion und Sauberkeit.
Schon längst durch Datingportale im Internet ersetzt. Wer also einen Seitensprung sucht, wird schnell fündig. Zum Beispiel bei einer Seitensprungagentur.
So, jetzt erscheint hier die Suchmaske. Name. Mann, Frau. Divers.
Die Homepage ist schlicht in schwarz-weiß gehalten. Zur Begrüßung verspricht das Bild einer attraktiven Frau: Es gibt nur die Grenzen, die ich mir setze. Ein paar Klicks und schon ist ein Profil mit persönlichen Vorlieben und Wünschen angelegt. Noch ein paar Minuten später meldet sich der erste potenzielle Seitensprung.
Hallo, du bist neu hier? Ich würde dich gerne kennenlernen.
Verlässliche Daten darüber, wer die Portale und Angebote wie oft nutzt und wie häufig der Seitensprung Realität wird, gibt es nicht. Auch nicht über die Gründe fürs Fremdgehen.
Ja, ich bin fremdgegangen aus Rache, tatsächlich. Da war ich noch sehr jung. So Anfang 20.
Christina ist Anfang 40 und kennt das Thema Fremdgehen noch gut aus früheren Beziehungen.
Mein damaliger Partner ist mir fremdgegangen und das habe ich dann Monate später ebenfalls getan mit einem Kunden, der in der Firma, in der ich damals gearbeitet hatte, eine Einladung ausgesprochen hatte, ihn mal zu besuchen. Da war dann Karneval und das eine folgte dann dem anderen, wie es im Karneval nun mal so ist.
Christinas Partner ging nicht nur einmal fremd, er war immer wieder untreu. Christina suchte das Gespräch und bot ihm eine offene Beziehung an. Doch das wollte ihr Partner nicht.
Er ist weiterhin heimlich fremdgegangen, obwohl ich das ja mitgekriegt habe. Das ist für mich mittlerweile völlig unverständlich. Da würde ich auch nicht mehr wegsehen. Das wäre für mich eindeutig ein Grund, mich zu trennen.
Ich bin Teil eines heimlichen Seitensprungs, aber ich selber tue es ja nicht.
Das ist nochmal Alexander, Ende 50, der anfangs schon erzählt hat, dass er in früheren festen Beziehungen erotische Wünsche offen thematisiert hat. Momentan ist er Single und kennt das Fremdgehen aus einer anderen Perspektive. Er lernt im Internet Frauen kennen, die gebunden sind und nur ein sexuelles Abenteuer suchen.
Ich habe Frauen getroffen, die mit mir eine Affäre begonnen haben und das natürlich auch mit anderen davor und danach getan haben. Und diese Frauen haben tatsächlich mir glaubhaft versichert, dass sie einen Seitensprung einsetzen, um ihre Erstbeziehung vital zu halten, um in dieser Beziehung bleiben zu können und nicht sich wirklich einen anderen dauerhaften Partner zu suchen.
Also der Grund für Seitensprünge ist sehr häufig nicht das, was zu Hause nicht stimmt. Oft ist die Beziehung zu Hause völlig okay.
Die Psychologin und Sexologin Ann-Marlene Henning ist vielen durch Videos, Bücher und Podcasts bekannt. Sie berät in ihrer Praxis in Flensburg Paare bei Beziehungsfragen. Häufiges Motiv für sexuelle Untreue?
Das ist sowas wie, ich habe mich aber dann so lebendig gefühlt mit der anderen Person.
Ich habe mich wie früher gefühlt. Das Argument kennt die Expertin. Das Wort früher stehe dabei nicht in erster Linie für ohne dich, sondern für frei, unbeschwert. Ein Gefühl, das im Beziehungsalltag oft untergeht. Stattdessen stellten sich vor allem Langeweile im Bett oder auch die totale Flaute ein. Und nun komme ein Mechanismus in Gang.
Das Problem ist da dann das Hirn, wo es eigentlich Neues nicht mag, weil es beunruhigend ist, wenn es um Sexualität geht, mag es Neues. Da kriegt man wieder Schmetterlinge im Bauch.
Der größte Feind eines erfüllten Sexuallebens ist die Routine, schreibt auch Ulrich Clement, einer der bekanntesten Sexualtherapeuten Deutschlands, in seinem Buch »Wenn Liebe fremdgeht – vom richtigen Umgang mit Affären«. Hier hat der Heidelberger Forscher seine Erkenntnisse aus der jahrzehntelangen Beratung von Paaren zusammengetragen. Menschen können in der Hauptbeziehung zufrieden sein, ihren Partner oder ihre Partnerin lieben. Das sieht auch Ann-Marlene Henning so. Aber
das Gehirn langweilt sich. Das ist das Ding. Und das, was man immer da hat, ist dann für Liebe gut, aber für den Sex nicht.
Möchten Paare die Langeweile in der Beziehung verhindern, müssen sie miteinander reden und herausfinden, was sie glücklich macht. Ann-Marlene Henning versucht nicht nur in ihrer Praxis, Paare dabei zu unterstützen, sondern auch als Host eines wöchentlichen Podcasts.
Ach komm, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex.
Weil vielen Menschen das Reden über ihre Sexualität und ihre sexuellen Wünsche schwerfällt, setzt Henning auf Humor und hat das Gesellschaftsspiel Ach was entwickelt. In einem gelben Karton liegen ein kleines Spielbrett, viele bunte Karten und Steine.
Was erwartet euch bei Ach was? Ihr zeigt euch, schätzt euch und andere ein und testet euer Wissen über Liebe, Beziehungen und Sexualität. Vielleicht ergibt sich auf Basis der einen oder anderen Karte auch ein inspirierendes Gespräch.
Zwei Paare um die 50 haben das Spiel für das Wissen ausprobiert. Wir werden ihnen gleich beim Spielen zuhören. Zunächst aber, warum sollte Sex in der Beziehung gelebt werden?
Was, wie, mit wem, wie oft und wie lange entscheidet ihr selber?
Sexualforscher haben herausgefunden, dass gelebte Sexualität in einer Beziehung diese Beziehung stärkt und zu einer engeren Bindung zwischen den Partnern führt. Für all jene, die das können, ist es gut. Aber wie wir schon gehört haben, gehen die erotischen Wünsche eines Paares manchmal auseinander. Auf Sex zu verzichten, weil der Partner nicht mehr will oder die Partnerin, ist ein Problem und keine Lösung. Paare sollten es ernst nehmen, sagt auch der Therapeut Christian Rösler.
Menschen sind einfach komplexe Wesen und bestimmte Bedürfnisse werden abgespalten. Und Paartherapie würde dann im Grunde darauf hinarbeiten, dass dieses Bedürfnis eingebracht wird in die Hauptbeziehung. Was durchaus auch für den, der den Seitensprung begangen hat, herausfordernd sein kann.
Im Spiel Ach was zieht einer der beiden Männer eine Karte und liest:
Ich könnte einen Seitensprung gebrauchen.
Vielleicht.
Ich sage so definitiv nein. Also,
so wie du
ja
guckst,
sagen würdest.
So wie du
ihr müsst ja sagen, was ihr denkt, was ich glaube.
Im Geheimen oder in Realität?
Ich könnte einen Seitensprung gebrauchen.
Gute Frage.
Ich stelle die Frage. Ihr die Antwort.
Ich sage natürlich nein.
Natürlich nein. Ich habe mich verlesen. Ich könnte einen Seitensprung verzeihen.
Verzeihen? Einen Seitensprung? Was tun, wenn der Partner die Partnerin erzählt, er oder sie sei fremdgegangen? War die Erwartung an die Beziehung die, dass man sich treu ist, wird die Untreue einen tiefen Einschnitt für die Paarbeziehung bedeuten. Egal wie unwichtig der Seitensprung für den Fremdgänger gewesen sein mag. Für den Partner oder die Partnerin bricht eine Welt zusammen. Die Beziehung hat aufgehört, ein emotional sicherer Ort zu sein. Tränen, Vorwürfe, Wut und Rachegedanken, alle Emotionen sind möglich.
Oft sagt der betrogene Part, ich kann aber kein Vertrauen mehr herstellen. Also ich habe komplett das Vertrauen verloren.
Im Spiel Ach was diskutieren die Spieler, ob sie verzeihen könnten.
Ich könnte einen Seitensprung verzeihen. Also ich glaube schon, jedenfalls in einer langjährigen Beziehung, die du hast jetzt, glaube ich schon. Aber jetzt, wenn du so das zurückgedreht als Teenager oder 20-Jähriger, glaube ich, hättest du sie so gut verzeihen können.
Unter bestimmten Bedingungen vielleicht schon.
Die Betonung ist, glaube ich, hier eigentlich einen Seitensprung. Nee, aber mehrfache Seitensprünge, auch mit der gleichen Person, fände ich, du hast ja gleich Liebe daraus gemacht. Ja, also das geht
dann
nicht.
Das wäre dann kein Seitensprung.
Nee.
Mehr. Okay.
Das geht nicht.
Problematisch für die Aufarbeitung des Seitensprungs ist, wenn der Fremdgänger dem Partner oder der Partnerin die Schuld zuschiebt und Sätze sagt wie: Zu Hause gab es nur unfreundliche Worte. Ich bekomme keine Nähe und erst recht keinen Sex. Da habe ich woanders Trost gesucht. Natürlich kann die Paarbeziehung nicht vollständig ausgeklammert werden, wenn nach Gründen für einen Seitensprung gesucht wird. Aber die Verantwortung bleibt bei dem untreuen Partner oder Partnerin, sagt Therapeutin Henning. Es gebe keine moralische Rechtfertigung fürs Fremdgehen.
Das Ding ist aber, du hättest ja was sagen können. So wie du es gemacht hast, hast du eigene Entscheidungen getroffen und der anderen Person eine Wahl genommen. Das ist illoyal, wenn das Paar Monogamie vereinbart hat.
Untreue ist noch immer die häufigste Trennungsursache, hat die Soziologin Claudia Schmiedeberg in der bereits erwähnten Studie Zufriedenheit in der Partnerschaft und Untreue herausgefunden. Aber eine Trennung muss nicht zwangsläufig sein. So haben es die beiden Paare im Spiel eben diskutiert. Und das meint auch Ann-Marlene Henning.
Ich sehe das so, das ist Bruch oder Chance.
Der Seitensprung kann der Auftakt für eine neue Ehrlichkeit in der Partnerschaft sein. Christian Rösler sieht den Seitensprung als unbewusste Botschaft an den Partner oder die Partnerin. Genau da setzt er in der Therapie an.
Im Grunde wäre das Ziel, dass die Person, die den Seitensprung begangen hat, eigentlich die Aufgabe hat, das sozusagen auf den Tisch zu legen, dieses Bedürfnis, was sie ausgegliedert hat aus der Hauptbeziehung.
Bei der Analyse des Seitensprungs gilt die Aufmerksamkeit der Hauptbeziehung, nicht der Außenbeziehung. Vor zu vielen Details über den Seitensprung warnt Ann-Marlene Henning.
Da gibt es Leute, die sagen, ich will alles wissen. Und da sagen wir ja eher, also viele Kollegen und Kolleginnen von mir, passen Sie auf. Also wenn Sie erst solche Bilder in den Kopf kriegen, die wollen Sie eigentlich gar nicht haben. Wenn die erst drin sind, werden Sie die kaum wieder los.
Ebenso wichtig ist es, nach einer individuell angemessenen Zeit das Kapitel Seitensprung wieder zu schließen.
Wie lange spricht man über diese Untreue? Also ich bin ja fast ein bisschen brutal, weil ich sage, da ist was passiert. Und so wie du einfach untreu warst, musst du leider auch jetzt aushalten, dass es länger was in eurer Beziehung macht. Es gibt aber ja eine Stelle, wo man dann sagt, ja, jetzt ist es schon ein Jahr her. Also dann war ich eine schlechte Therapeutin, wenn ich es bis dahin nicht hinbekommen habe, dem Paar so zu helfen, dass eine Ruhe reinkam und dass man sagen kann, ja, es tut immer noch weh, aber ich habe dir jetzt verziehen.
Muss oder soll ein Seitensprung überhaupt gebeichtet werden? Schließlich sind die Folgen für die Beziehung oder Ehe oft katastrophal.
Dieser Anspruch, dass immer alles restlos aufgeklärt werden muss, dass man immer über alles bis ins Letzte sprechen muss, das ist mir manchmal auch zu normativ. Wenn Menschen das für sich als Norm definieren, zu sagen, wir wollen uns immer alles sagen und das, ohne das geht's für mich nicht, dann ist das ja okay. Aber ich würde das nicht zu einem Naturgesetz definieren, dass es nicht ohne das geht.
Mit dieser Meinung ist Richard Lemke nicht allein. Bloß nicht sagen, beschwört auch der Psychiater und Psychotherapeut Christian Peter Dox in einem Interview mit Spiegel Online im Oktober 2025. Solange man die Paarbeziehung nicht beenden möchte oder der Mensch, mit dem man den Seitensprung begangen hat, mit Ärger droht, sollte man den häuslichen Beichtstuhl meiden. Fremdgehen sage nicht zwangsläufig etwas über die Qualität der Hauptbeziehung aus. Man könne lieben und fremdgehen. Aber schaden Lügen und Verschweigen nicht einer innigen Liebesbeziehung? Die 33-jährige Mara, Christina Anfang 40 und Alexander Ende 50 haben uns erzählt, wie wichtig es ihnen ist, dass sie in ihrer Beziehung offen und ehrlich sein und vom Partner das Gleiche erwarten können. Dass sie über sexuelle Wünsche reden wollen und dass sich die Beziehung weiterentwickeln soll. Es scheint, dass die Moral- und Treuevorstellungen heute nicht wesentlich freizügiger sind als in früheren Generationen. Und das, obwohl sich unsere Gesellschaft in Werbung und sozialen Medien vor sexualisierten Bildern nicht retten kann und sich Gelegenheiten zum Seitensprung scheinbar überall aufdrängen.
Naja, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir wirklich auf breiter Basis eine neue Offenheit gegenüber Seitensprüngen haben. Moralvorstellungen haben sich zwar liberalisiert, das stimmt, aber das ist auch keine lineare Entwicklung, sondern macht ja schon auch in der Geschichte immer auch so Wellenbewegungen.
So der Sexualwissenschaftler Richard Lemke von der Hochschule Merseburg. Und wie stehen die 12- bis 25-jährigen Deutschen zu Liebe und Beziehung, zu Sex und Treue? Ihre Einstellungen fragt die Shell-Jugendstudie alle 4 bis 5 Jahre ab. Seit 20 Jahren sagen die jungen Deutschen das Gleiche. Ihnen ist eine vertrauensvolle Partnerschaft wichtig. In der jüngsten Studie von 2024 bejahen dies sogar 94% der Befragten. Aber geht es hier überhaupt um Treue? Untersucht man die Fragestellung genauer, fällt auf, in der Studie wurde nicht nach einer langjährigen oder monogamen Beziehung gefragt. Vertrauen, nicht Treue, ist der Wert, auf den sich die jungen Menschen einigen. Der Soziologe Richard Lemke?
Was aber meines Erachtens nach zugenommen hat, ist auf jeden Fall die mentale Auseinandersetzung mit Fragen um Sexualität und der Frage, wie ich selbst meine Sexualität leben möchte. Möchte ich wirklich ein Leben lang mit nur einer Person Sex haben? Ne, das ist ja was häufig thematisiert wird. Das wird auch häufiger in Partnerschaften ausgehandelt oder zumindest mal so angetestet. Ne? Also wie hältst du es eigentlich mit der Sexualität? Aber mein Eindruck ist, es bleibt meistens beim Nachdenken oder noch darüber gemeinsam sprechen, reflektieren, philosophieren und doch noch seltener bei der praktischen Umsetzung.
Der Therapeut Christian Rösler stimmt zu.
Was sich verändert hat, sind die Diskurse, die darum geführt werden. Und da würde ich aber sagen, gibt es auch eine gewisse Diskrepanz zwischen den Diskursen, also was so behauptet wird, zum Beispiel auch in den Medien, und was tatsächlich gelebt wird von den Menschen.
Die Sexologin Ann-Marlene Henning widerspricht. Die neue Offenheit sei kein Phänomen, das nur in öffentlichen Diskursen stattfindet, sondern auch in den Schlafzimmern. Immer mehr Paare, sagt sie, probierten neue Beziehungsformen aus.
Ich kann sagen, dass in den sexologischen Praxen, und ich rede ja mit Kollegen und Kolleginnen, findet es statt. Es ist definitiv nicht medial. Also wir haben Paare, die hatten wir früher nicht.
Dazu noch einmal ein paar Zahlen, die auf Umfragen der Dating-Agentur Parship beruhen. Die bekannte Online-Partnerbörse hat gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut InnoFact in einer Online-Erhebung ermittelt, dass 2018 ein One-Night-Stand von 96% der Befragten als Untreue eingestuft wurde. 6 Jahre später, im Jahr 2024, haben das nur noch 82% bejaht. Bei einem Bordellbesuch wird mittlerweile sogar noch milder geurteilt. Waren es 2018 noch 91%, die einen Besuch im Bordell als Vertrauensbruch und Untreue ansahen, sind es 2024 nur noch 67%.
Hier haben wir ein ganz schönes Buch, Die gute Ehe. Da steht natürlich drauf, Ratgeber für Frau und Mann aus den 50er, 60er Jahren. Da ist es noch alles in Ordnung. Ja.
Annabel Hornung ist die Direktorin des Museums für Kommunikation in Frankfurt am Main. Bis September 2025 ging es in der Ausstellung Apropos Sex, lass uns reden, darum, wie sich die Gespräche und Wahrnehmungen über Sexualität in den letzten 100 Jahren verändert haben. Seitensprünge habe es schon immer gegeben, sagt Hornung. Darüber gesprochen hätte jedoch niemand. Und das habe sich bis heute kaum geändert. Nur, dass es seit kurzem ein Wort dafür gibt. Toli Amori.
Toli Amori, also im Grunde von Tolerance, also tolerieren, stillschweigendes Tolerieren der offenen Beziehung im Grunde.
Den Begriff hat der amerikanische Beziehungsexperte Dan Savage geprägt. Er ist heute der Fachbegriff für das, was bisher augenzwinkernd als Kiss and Don't Tell bezeichnet wurde. Oder wie in Frankreich bis zur Unkenntlichkeit verklausuliert als Le Cinq à Sept. Also die Zeit zwischen 17 und 19 Uhr, in der Männer nach der Arbeit angeblich geheime erotische Treffen organisieren. Aber ist Toli Amori nun der Beweis für eine neue Offenheit im Hinblick auf gelebte, vielfältige Sexualität? Oder wird hier Untreue schön geredet? Annabelle Hornung findet:
Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses stillschweigende Tolerieren erinnert mich dann doch wieder an so einen Backlash der 50er Jahre, wo man halt als Frau, zum Beispiel als Ehefrau, stillschweigend akzeptiert hat, dass der Partner irgendwie einen Seitensprung hat und man das eben stillschweigend toleriert.
Also ich finde es durchaus erwachsen, wenn man sich klar macht, es gibt Bedürfnisse, die vielleicht in mir sind, die ein bisschen abgründig sind, oder die vielleicht auch in meiner Paarbeziehung keinen Platz haben. Und ich kann mich als erwachsener Mensch dafür entscheiden und Verantwortung dafür übernehmen, dass ich einen Platz dafür im Leben suche. Das muss ich ja aber nicht unbedingt meinem Partner, meiner Partnerin unter die Nase binden und diese Person damit verletzen oder quälen. Wenn ich selber in der Lage bin, das mit mir zu vereinbaren und auszuhandeln. Ich nehme auch an, dass das sehr viele Paare so machen oder sehr viele Personen so machen.
Tolly Amory ist nicht als pragmatische Lösung zweier Menschen zu verstehen, um den Frieden in einer Beziehung zu wahren, gibt Annabelle Hornung zu bedenken, sondern kann auch einen ganz anderen Hintergrund haben. Partner oder Partnerinnen akzeptieren Seitensprünge aufgrund von finanzieller oder emotionaler Abhängigkeit, zum vermeintlichen Wohl der Kinder oder aus Angst vor gesellschaftlicher Stigmatisierung. Zudem kann es langfristig zu Entfremdung, Enttäuschung und Verbitterung führen, wenn Sexualität gar nicht mehr gelebt werden darf, nur weil der Ehepartner keine Lust mehr auf Sex hat.
Weil ich glaube schon, und das zeigt auch die Ausstellung, dass eine offene Kommunikation einfach uns, also die einzelnen Beziehungsformate und Menschen weiterbringt, aber auch uns als Gesellschaft.
Man kann auch alles zerreden, aber das Problem ist, wenn etwas nicht so rund läuft, dann müssen wir reden.
Es gibt schon lange einen Diskurs darum in unserer Kultur, dass irgendwie mit der Sexualität das Versprechen auf Befreiung verknüpft ist. Und ich habe den Eindruck, das ist eine enorme Illusion. Man könnte salopp sagen, Sexualität ist auch nur was ganz Normales, auch mit Außenbeziehungen.
Therapeut Christian Rösler gibt Paaren einen pragmatischen Tipp mit auf den langen gemeinsamen Beziehungsweg, wenn es zu einem Seitensprung gekommen ist.
Dann hängt es nicht so hoch. Ja, macht nicht so eine große Sache draus. Man kann das verzeihen. Das muss den Kern der Beziehung nicht beschädigen. Das wäre im Grunde eine hilfreiche Haltung an der Stelle.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt's jeden Mittwoch exklusiv in ARD Sounds und ab Freitag auf allen anderen Podcast-Plattformen. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Im MDR-Podcast Tabubruch, da werden Geschichten von Menschen erzählt, die besonders sind, denn sie leben mit einem Tabu, weil sie beispielsweise Callboy sind, als Transgender leben oder, auch abgefahren, als Kuckuckskind. Host Juliane Neubauer trifft diese Menschen und erzählt ihre Geschichte. Vorurteilsfrei, empathisch und ohne Angst eben vor Tabus. Es geht dabei auch ums Überdenken eigener Vorurteile. Und wenn ihr da neugierig geworden seid, dann hört doch einfach mal rein. Lohnt sich. Den Podcast Tabubruch findet ihr in der ARD Sounds App. Den Link stellen wir euch natürlich in die Shownotes.